Markus Hischer arbeitet seit gut 10 Jahren in der DEZA, das heisst in der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Es ist eine hektische Arbeit und natürlich auch eine sehr emotionale Arbeit. Wie man da drüber behaltet, das wollen wir jetzt erfahren.
Zum Kaffee.
Ja, zuerst einmal wollte ich Markus Hischer natürlich hier mit diesem Studio begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Hischer.
Ja, ich begrüße euch alle zusammen, die Herren und hier. Merci für das Interesse, Radio Rotto.
Alle, die an diesem Karfreitag so brav eingeschaltet haben. Ich habe es schon erwähnt, ihr arbeitet im DEZA jetzt seit gut 10 Jahren. Vielleicht zuerst einmal zum Verständnis, was sind da eure Aufgaben? Für was seid ihr zuständig?
Ja, ich bin in der humanitären Hilfe am Bund. Das ist ein Teilbereich von der DEZA. Und da in der Leitung drin. Und meine Hauptaufgaben sind dann die logistische und die Ausrüstung von den Projekten, von den Mitarbeitern und die ganze Logistik im Headquarter, aber auch im Feld.
Definitiv ein breites Spektrum. Da haben wir natürlich auch sehr viel Verantwortung. Verantwortung für Mitarbeiter, Verantwortung je nachdem, wo man ist, für andere Leben. Wie geht man damit um? Ist schon ein grosser Druck, der auf den Schultern lastet?
Ja, das ist die Führungsposition, die da ist. Und man nimmt die Herausforderungen an, ja, die so weit wie möglich können, umsetzen, die Leistungen bringen mit den Mitarbeitern. Und das ist immer eine neue Herausforderung.
Aber kein Stress für den.
Ende Monat habe ich Lohn, dann darf ich arbeiten.
Jetzt aber, manchmal geht es da wahrscheinlich sehr stressig zu und her. Vor allem also in diesem Job müssen wir ja mit dem Unerwarteten rechnen. Also Stress ist da schon an der Tagesordnung.
Ja, es ist eben die Herausforderung. Ich nehme vielleicht das Beispiel Japan vom 11. März, wo das Erdbeben stattgefunden hat. Sie wird am Freitag ihren Ausbildungskurs gesehen und genau eben euch für Leben retten. Und im Abend sind wir noch zusammen mit der Vorbereitung für die japanische Behörde ein Hilfsangebot zu unterbreiten, das nachher dann auf die 11 abgelehnt worden ist. Und die Tätigkeit hat dann angefangen, weil um 20 Uhr bei uns am Morgen, am Samstag, zu helfen gekommen ist und wir wollten die Hilfe. Und dann geht das Ganze los und dann wird es schon ein bisschen.
Wie reagiert der Markus Hischer in solchen Stresssituationen?
Ja, da nimmt man den Auftrag entgegen, geht ins Büro und das macht er schon im Kopf, dass die einen oder anderen Prozesse auslesen. Und dann gibt es eine Sitzung und dann wird da ganz ruhig beraten, entsprechende Informationen gesammelt und mit dem nachher dann zurück ins Office und den Auftrag aufnehmen. Und mit
ihr erzählt das jetzt euch schon so riesig. Lädt ihr auch von dem gar nicht stressen?
Das wäre das Falsche. Da wäre man am falschen Ort.
Falsch schon, aber wie macht man das so, dass man so riesig bleibt?
Ja, das ist irgendwie eine Gegebenheit, die halt eben gegeben ist. Man hat eigentlich nicht auf das trainiert, aber wenn man natürlich jetzt wissen, mit diesen Jahren überkommt, ist man natürlich immer riesiger. Und das zeichnet sich nachher auch uns für die Mitarbeiter, die von dem können profitieren, aber auch das Team von der Einsatzleitung.
Jetzt, ihr seid natürlich, wie Arbeit ist natürlich auch mit viel Leid verbunden. Wie man damit umgeht, wie man so einen hektischen Arbeitstag verarbeitet, über das reden wir im nächsten Teil. Der Markus Hischer arbeitet seit gut 10 Jahren in der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, der DEZA, da genauer in einer Teilunterebene, der humanitären Hilfe. Wir haben vorher schon vom Druck, vom Stress geredet, aber der Markus Hischer lässt sich auch von mir nicht stressen, ist ganz ruhig geblieben. Jetzt ist also schlussendlich gleich noch ein Beruf, der doch mit sehr viel Leid verbunden ist. Wie geht man damit um? Kann man das irgendwie abschalten, wenn man da irgendwie heimgeht?
Es ist unterschiedlich. Je nach Ereignis, wo man vor Ort ist, ob man ganz schnell vor Ort ist und das Leid wirklich vor den Augen hat oder ob man vielleicht eben bis zu einem späteren Zeitpunkt kommt, ist das Leid natürlich auch vorhanden. Und wenn man zurückkommt und dann hier vielleicht am Samstag die Leute mit vollen Taschen sieht, umeinander laufen, dann ist vielleicht gerade das Momentum, wo eben gerade ein paar Gedanken durch den Kopf gehen. Aber auf der anderen Seite habe ich meine Familie, wo ich mich auch wieder zurückfinden kann. Ich habe natürlich auch Kollegen, Freunde und auf der anderen Seite versuche ich, Hobby zu pflegen. Und in der Vergangenheit ist das auch eine intensive Fasnachtsbrücke für mich mit der Ravi-Fäger. Von dem her ist das euer Teil, der dazugehört, aber es bedingt euch. Man kann nicht in Einzelmaske spielen als Schlagzeuger in einer Gruppe, weil man kommt das Telefon und dann müssen wir wieder gehen. Aber gleichwohl ist die Musse nötig, die Natur zu sehen, Berge zu sehen, Skifahren zwischendrin. Und dann tut man sich wieder erholen und dann ist man wieder parat.
Jetzt Familie. Ziel ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Wenn jetzt der Markus Iser in so ein Krisengebiet muss gehen, soll gehen, darf gehen, wie regelt man das mit der Familie? Ich nehme schon an, dass die Angst um eins haben.
Ja, die haben das natürlich intensiver erleben, was dann in den Medien berichtet wird. Aber gleichwohl mit den heutigen Kommunikationsmitteln hat man auch Kontakt. Und gleichwohl ist die Familie in Angst dessen, dass da wieder etwas passieren könnte. Es hat verschiedene Situationen gegeben. Und dann gilt es halt auch gerade mal wieder, den Kontakt aufzunehmen und zu melden, sodass das euch gefestigt ist und euch wieder ein bisschen für die Familie gibt.
Gewöhnt muss ich dann vielleicht irgendwie mal so dran? Oder ist das jedes Mal wahrscheinlich für die Frauen die gleiche Panik, wenn der Mann für uns muss?
Es ist natürlich unterschiedlich. Und unterschiedlich im Sinn von der Krise, Katastrophe, Japan sicher mit der Gefahr von der Bestrahlung, Erdbeben mit Nachbeben, Stadt, die kann zusammenbrechen mit Nachbeben. Es hat immer gefahren und die Angst, die ist nicht, Angst ist vielleicht das falsche Wort. Man versucht sich irgendwie in Gedanken einzusetzen. Aber auf der anderen Seite tut man über das auch daheim reden und wie das auch ist und wie es gesehen ist, damit die Familie das auch mitbekommt und weiss, man versucht immer, die Sicherheit auch in den Vordergrund zu nehmen.
Und wie geht es auch selber mit der Angst? Hat man selber Angst? Weil irgendwie, es wartet ja das Unerwartete auf einen. Man weiss ja wirklich nicht, was eins erwartet, wenn man so geht.
Ja, das Leben ist ein bisschen kurz, für immer Angst zu haben. Man muss immer ein bisschen vorwärts schauen. Und das ist auch in dem Fall so. Da gilt es, die Angst, das ist vielleicht das falsche Wort, man muss Sicherheit in den Vordergrund nehmen. Und dann ist das Angst eben nicht mehr da. Wenn man die Sicherheit dort die Analyse macht von der Situation und das implementiert in der Auftragserfüllung, dann ist es eben nicht Angst, dann ist es eben mehr Sicherheit.
Jetzt, ihr seid ja schon ein paar Krisengebiete gewesen, jetzt nicht gerade in den aktuellen, aber in diesen Jahren ist schon ein paar in der Welt. Ich will über eure Erfahrungen natürlich nachher reden, das machen wir noch ein bisschen Musik. Der Markus Iser arbeitet bei einer humanitären Hilfe vom DEZA, Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Jetzt haben wir vorher so ein bisschen über Angst und Erfahrungen geredet. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen tiefer eingehen. Ihr seid ja selber in Krisengebieten auch vor Ort gewesen. Was sind vielleicht so teilige Gebiete, die also in Erinnerung geblieben sind am meisten?
Eigentlich fast jedes. Mhm. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Sachen und unterschiedliche Gebiete. Und wenn man in ein Gebiet kommt, wie China-Erdbeben, wo man in ein Gebiet kommt, wo man sonst eigentlich nicht da kommt, wo die Leute nachher eben kommen und die Leute angreifen, ob jetzt du wirklich einer bist von denen, die man das okay sagen, weil sie ja kein Fernsehen haben. Aber sie haben Nattel und sie haben überall, wenn sie ein Foto machen von uns. Das ist sicher eindrücklich, die Leute, wie die mit ihrer Umwelt umgehen, mit ihren Problemen umgehen. Und wie die leben dann für sich, weil wir eigentlich ganz weit weg sind und das gar nicht sehen. Und auf der anderen Seite leben die dann genau gleich auch noch weiter und müssen da überleben. Und das können sie sehen, das ist eindrücklich. Und da gibt es unterschiedliche Bilder, ob das Iran, BAM, ob das Pakistan, unterschiedlichste Bilder. Und das können sie erleben. Auf der einen Seite auch eine Genugtuung für die Leistung, die man bringt, eine Genugtuung eben für die Zeit, in der man sich da engagiert, für die humanitäre Hilfe. Und das sind sehr, sehr Erlebnisse, die ich eigentlich immer zu mir nehme und die kommen immer wieder ab und mal in die Erinnerung.
Das sind wahrscheinlich schon so Erlebnisse und Bilder, die man nie vergisst.
Ja, das ist ja so. Denn wenn sie Jungen sind, glänzige Augen haben und irgendwie etwas wollen erzählen, man versteht sie dann nicht, dann ist vielleicht ein Übersetzer da, der die Sprache dort übersetzt und erzählt, wie denn das passiert ist, wie es dann eben zu Erdbeben war und wie dass die Trümmer gekommen sind und Mama drunter ist da geblieben. Das sind dann schon Momente, die dem schon inspirierend.
Jetzt tut ja sicher, bevor das man abreist, schon mal planen und ein bisschen organisieren. Wenn man aber natürlich vor Ort ist, geht es wahrscheinlich drüber und drunter. Wie gibt es da so irgendwie spezielle Schritte oder wie verhaltet man sich da vor Ort?
Ja, beim Planen fährt es schon gerade an. Wir haben gar keine Zeit zum Planen. Wie diese Instrumente, die wir einsetzen können, ist Ausrüstung, alles zusammen, ist eigentlich immer parat. Wird innerhalb von 4 Stunden können wir abfliegen mit dem Sofort-Einsatz-Team. Wir können mit der Rettungskette innerhalb von 10 Stunden sind wir in der Luft mit 100 Personen, mit IJ 12 Hint. Das ist alles Standardprozess. Mhm. Nachher kommt man dann ins Gebiet und da fehlt völlige Logistik, völlige Koordination. In Haiti ist die halbe Regierung selber nicht vor Ort, sie hat nicht können agieren. Da ist die internationale Koordination, die UN, die selber übertroffen war. Und jetzt hier, was links und rechts kein Land hat, nur Wasser, da hat ein Land gehabt, das selbst wirklich ganz, ganz schwer getroffen war. Und hier die Koordination können zu machen, ist ein Beitrag, den die Schweiz euch mit der UN zusammen übernimmt.
Da müssen wir immer wieder einen Kielenkopf bewahren. Das ist wahrscheinlich das A und O.
Ja, es ist ja so, es ist mal vielleicht leidend, aber es ist ein anderes Land. Wir haben ja nicht Leute, was ist die direkt betreffend. Wenn wir jetzt hier im 93er Brickteichen, dann sind das Verwandte, Bekannte, was ist oder was da betrifft. Aber hier geht man ins Land rein und hier kann man mit dem Kühlenkopf eben kommen und hier auf ein Problem eintreten mit der langjährigen Erfahrung, die humanitäre Hilfe hat, die Instrumente und das Krisenmanagement mitbringt, wo man nachher dann versucht, mit der globalen Hilfe, mit der internationalen Hilfe, mit den Lokalen zusammen aufeinander zu bringen.
Jetzt im Krisengebiet vor Ort sein und dann helfen, wenn eine Katastrophe passiert, ist ja das eine. Wenn die Katastrophe durch ist, ist das für die meisten schon passé, ist schon gelaufen. Vor allem geht die Arbeit aber natürlich noch weiter. Über die Nachhaltigkeit reden wir im nächsten Teil. Zu Gast in der Sendung zum Kaffee weiter der Markus Hischer. Er arbeitet bei der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA, hier in der humanitären Hilfe. Wir haben vorher natürlich schon gemerkt, es ist ein stressiger Job, zeitweise natürlich auch ein sehr trauriger Job. Jetzt gibt es auch schöne Seiten an eurer Arbeit.
Ja,
selbstverständlich.
Absolut, natürlich. Sonst wäre ja das irgendwie auch nicht gut. Das Schöne ist, dass man wirklich auch an der Weltgeschichte in der Krise, Katastrophe kann teilnehmen im Sinne von, die Wahrnehmung ist sehr, sehr präsent. Aber schön ist auch, dass man so einen Job darf haben, weil er ist auch nicht gerade überall gesehen. Und auf der anderen Seite ist die Herausforderung eben schöner, dass man das umsetzen kann und dass man am richtigen Ort ist, das Gefühl haben, am richtigen Ort zu sein und da eine Leistung zu bringen. Das ist aber auch schön.
Jetzt schlussendlich geht es ja einfach, also einfach gesagt, um zu helfen, oder? Kann man denn wirklich helfen? Wie ist das? Wir haben ja vorher schon geschaut, wenn man so in einem Krisengebiet ist, dann macht man einfach das, was man kann machen, so viel und so gut. Nachher danach geraten ja das für die meisten Leute schon ein bisschen in Hintergrund. Man vergisst es. Für euch ist das ganz anders. Bei euch geht die Arbeit dann richtig fast schon los.
Ja, es ist in der Tat so. Nur mal die Fahnenstange setzen und dann wieder gehen, wie die Medien gegangen sind. Das ist nicht unsere Nachhaltigkeit. Die humanitäre Hilfe, die Werte, Leben retten, Leiden linden, die gehen eben euch in den Wiederaufbau rein. Das heisst jetzt Pakistan-Erdbeben, 8. Oktober 2005, haben wir euch mit Schweizer Nichtregierungsorganisationen zusammen 30 Schulhäuser gebaut und haben letztes Jahr euch gesagt, so, jetzt haben wir einen Teil in dem Sinn gemacht, wir haben das können umsetzen, nachhaltig. Überlebenden können helfen und die ist jetzt zurückziehen, weil die anderen Teile sind die Entwicklungshilfe.
Also ist man da noch Jahre später wirklich dahinter gewesen?
So ist es und kaum wollen wir daraus gehen, ist das Pakistan, das Land, wieder betroffen worden mit dem Wasser, das in dem Monsunregen das Land durchspielt hat, das wirklich eine immense Grässe angenommen hat, wo jetzt wieder Hilfe wieder gefordert ist und wo wir halt jetzt nach dem Schulausbau jetzt ins Wasserbereich einsteigen.
Jetzt könnte man natürlich meinen, der Markus Hischer hat alle Hände voll zu tun. Nichtsdestotrotz habt ihr entschlossen, noch eine weitere Ausbildung zu machen. Wie geht es jetzt weiter mit der Zukunft?
Ja, die Zukunft ist, in diesem Bereich tätig zu bleiben. Es gibt verschiedene Akteure auf dem globalen Element von Helfen. Genügt euch und schöner ist eben euch, den Opfern direkt zu helfen und nicht irgendwie ich würde mal etwas spenden, das ist ja das eine, das ist sicher gut. Sicher nicht für DEZA, für Nichtregierungsorganisationen, aber für uns, wo wir direkte Hilfe machen können und direkte Hilfe übergeben, ist das natürlich etwas Schönes. Und das heisst euch, internationale Koordination von der UN, da gibt es Möglichkeiten, sich nachher euch zu etablieren, sich weiterzubilden, Krisenmanagement. Aber auf der anderen Seite euch als Teacher können Krisenmanagement in der Logistik können weiterzugeben.
Markus Hischer, viel Glück und viel Erfolg für die Zukunft natürlich. Jetzt muss ich gleich nochmal fragen, jetzt seid ihr hier, ist ein Karfreitagskaffee-Gast. Wo feiert der Markus Hischer Ostern?
Ja, das ist jetzt, bin ich hier im Wallis, gehe zum Papa vorbei und nachher gehen wir noch in die Ostschweiz, weil meine liebe Frau ist von der Ostschweiz. Und da haben wir
müssen
wir
eure Familie besuchen.
Ja, so ist es.
Kommt aber der Markus Ischer ab und zu noch ins Wallis oder ist das jetzt wirklich nur zu den 4 Tagen?
Nein, es ist natürlich meine Heimat und ich bin lang weg. Aber ich habe
an Fasnacht und Ostern wieder da.
Ja, und ich habe heute Meditationswoche im GOMS mit meinem Kollegen, der jetzt gerade im Restaurant Weissohren dazu hören. Liebe Grüße. Und in dem Sinne, ab und zu.
Gerne. Sehr schön. Mit den Grüßen machen wir auch gerade weiter. Das Grüßtelefon sollte man jetzt so fast schon eröffnen. Markus Ischer, da dabei darfst du dir die ersten Grüße ins Oberwallis schicken.
Ja, das eine habe ich schon grüßt. Der Restaurant Weissohren, alle liebe Grüße. Dann die Familie, die gestern weg wohnt, der Papa, seine Partnerin und euch, die Peppa, ganz speziell. Aber euch, in Schreck, meine Schwester, die sich dazu hören, und Familie Tarbach.
Und die Frau?
Natürlich möchte ich meinen lieben Freunden Dank sagen für die stetige Unterstützung in diesem Sinn. Und das vielleicht mit dem Lied, das ewige Liebe heisst, das ihr gleich spielen würdet. Und jeder charmanten Interviewpartnerin herzlichen Dank.